Credo, der Glaube der Kirche. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind in dieser kommenden Stunde, wenn wir unsere Reihe zum Thema Sucht und Suchtgefahr fortsetzen. Heute mit dem zweiten Teil. Es geht um die Merkmale der Sucht. Woran erkennt man eigentlich einen süchtigen Menschen? Nun, das ist gar nicht immer so klar, wie man oft glauben möchte. Erschütterte Sätze wie, was, der, das hätte ich nie für möglich gehalten. Solche Sätze sind nun wirklich keine Seltenheit. Ein ebenso beeindruckendes wie verstörendes Phänomen kommt darin zum Vorschein, dass nämlich Betroffene eine enorme Virtuosität entwickeln können, ihre Erkrankung, ihre Sucht zu verschleiern. Und sehr oft sind diese ausgetüftelten Strategien in Anführungszeichen erfolgreich. Und zwar nicht nur gegenüber der Umwelt, sondern auch beim Suchtkranken selbst. Er bewahrt damit nämlich auch die eigene Seele davor, sich des schrecklichen Problems gewahr werden zu müssen. Äußere Umwelt und innere Seele, da entsteht ein Teufelskreis. Niemand kommt allein aus der Gefangenschaft der Sucht. Er bräuchte gelingende Beziehungen. Aber beim letzten Mal haben wir es bereits gesehen, als unser Referent, Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück, in einem ersten Teil in dieser Reihe über die Euphorie sprach. Genau das, diese gelingenden Beziehungen sind ja ein Kernproblem des von der Sucht Betroffenen, ja, sagen wir es ruhig so, des von der Sucht Eingekerkerten. Weder hat er solche Beziehungen, noch ist er zu ihnen überhaupt noch fähig. Je weiter die Sucht sich steigert, umso mehr kapselt er sich ab und deshalb auch ist in 90% der Fälle die Hilfe erst dann möglich, wenn es beinahe schon zu spät ist. Wie äußert sich also die Sucht? Was sind ihre Merkmale? Da dieser Frage wollen wir heute nachgehen in der Credo-Sendung und auch heute muss das wieder betont werden. Was wir heute von Professor Balkenohl erfahren werden, das ist keine medizinisch-therapeutische Hinführung, sondern eine wirklich anthropologisch-christliche, also eine christliche Deutung der den ganzen, wirklich den ganzen Menschen, die ganze Person erfassenden Sucht. Er ist uns nun, unser heutiger Referent, Professor Manfred Balkenohl in Osnabrück, telefonisch verbunden. Grüß Gott und guten Abend, Professor Balkenohl.
Einen schönen guten Abend, Herr Dornis. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Professor Balkenohl, ich deutete es bereits an, ein bisschen haben wir schon einige Merkmale betrachtet, nämlich der jedem Suchtverhalten innewohnenden und dieser antreibenden Euphorie, über die Sie das letzte Mal gesprochen haben. Vielleicht, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, vielleicht schauen Sie für uns nochmal zurück in die letzte Sendung.
Ja, danke schön. Wir hatten ja die Frage gestellt, was ist Euphorie? Und wir haben dort zu Beginn ein Wort gesagt, in jeder Sucht steckt eine Sehnsucht. Das ist richtig. Wir werden diese Frage auch weiterführen und auch in die Richtung hineinführen, dass wir sagen können, in jeder Sucht steckt eine Ich-Sucht. Das stimmt ebenfalls. Und wenn wir den großen Menschenkenner und Schlussabrechner Nietzsche hören, der sagte im Innersten, nicht wissen, wo hinaus, Leere, Versuch, mit Rausch darüber hinwegzukommen. Da hat er genau das Kennzeichen jeder Sucht in aller Kürze genannt. Im Innersten nicht wissen, wo hinaus. Leere, Versuch, mit Rausch darüber hinwegzukommen. Ähnlich äußert sich der Münchner Anthropologe und Philosoph und Psychologe August Vetter, wenn er sagt, was in der Süchtigkeit erstrebt wird, ist die Betäubung innerer Leere, die als bedrohlich oder als langweilig empfunden wird. Und so können wir sehen bei der Betrachtung der Situation des Menschen heute, dass die Fähigkeit zur Freude geringer geworden, Euphorie in vielgestaltigen Formen jedoch zugenommen hat. Zur Situationsanalyse des heutigen Menschen zählt ebenfalls, das hängt damit zusammen, seine Konsumorientierung, die ihn oftmals geradezu okkupiert. Weiterhin die einseitige Orientierung auf Leistung und Ertrag, ohne immer die Entfaltung des Seelenlebens zu fördern. Weiterhin die eindeutigen Kommunikationsprobleme, die zur Vereinsamung im rationalisierten Massendasein führen, sowie deutlich der Einschlag ins Depressive. Darauf müssen wir noch zurückkommen, damit wir dieses Phänomen deutlich erfassen. Diese niedergedrückte Stimmungslage versuchen viele, wenn auch vergebens, durch euphorische Zustände zu kompensieren. Also da haben wir das Problem der Euphorie. Sodass wir auch so sagen konnten, Euphorie ist eine unechte, unausgerichtete Heiterkeit, eine künstliche Steigerung des Selbstwertgefühls und auch eine künstliche Steigerung des Eigenmachtbewusstseins. Verbunden mit euphorischen Zuständen sind oftmals, muss nicht immer so sein, aber sehr häufig, erhöhte Betriebsamkeit. Oft beobachten wir einen geradezu abnormen Beschäftigungsdrang mit hoher Reizbarkeit. In medizinischem Zusammenhang besagt Euphorie ein subjektives Wohlbefinden Schwerkranker. Wir können sagen, dass Euphorie ein gehobener Gemütszustand ist, der aber der realen Lage nicht adäquat ist. Insbesondere ist unter Euphorie die Vorliebe für rauschähnliche oder rauschhafte Zustände gemeint, die zum Beispiel durch Drogen und Rauschmittel, aber auch durch andere Mittel herbeigeführt werden können. Und so sind wir schon bei dem Thema der Erscheinungsformen der Süchte. Die Erscheinungsformen der Süchte sind weitaus vielgestaltiger, als heute angenommen wird. Suchtphänomene sind mannigfacher als die sehr ernstzunehmende Drogengefährdung. Denn der Drogenmissbrauch zahlreicher Menschen heute gehört streng genommen nur zu einem Bereich von Süchten. Schon im Sprachgebrauch werden mit dem komplexen Begriff Sucht leibliche, seelische und geistige Vorgänge beschrieben und umschrieben. Und damit sind wir ja schon inmitten der tieferen Betrachtung der Phänomene. Das Wort Sucht kommt von Sichtum. Wenngleich es stimmt, was wir zu Beginn sagten, in jeder Sucht steckt eine Sehnsucht. Das ist richtig. Aber das Wort, sprachlich kommt das Wort von Sichtum. Und jede Sucht ist eine Form von Sichtum. Wir sagten, es gibt eine Reihe von Süchten. Es gibt leibliche, seelische und geistige Süchte. Zu den leiblichen Süchten, auch die müssen wir sehen. Auch da haben wir Formen von Sichtum. Die Sprache macht das ja deutlich. Zu den primärleiblichen Süchten, ich sage primär, weil ja auch hier geistige und seelische Komponenten eine Rolle spielen. Zu den primärleiblichen, also den somatisch bedingten Suchtformen, zählen unter anderem auch Fettsucht, Magersucht, Schlafsucht, auch Wassersucht und Schwindsucht. Die Sprache macht uns darauf aufmerksam. Da die Erscheinungsformen dieser Süchte nur vordergründig somatisch, also leiblich sind, können sie auch durch rein somatische, den Leib betreffende Behandlungen auf Dauer nicht geheilt werden. Der Mensch als Person ist eine Einheit von Leib, Seele und Geist. Und auch in den unterschiedlichen Formen der Erkrankungen und der Süchte wird die Geist, Leib, seelische Einheit des Menschen sichtbar. Dann haben wir ebenfalls die vorwiegend psychisch bedingten Suchtformen, so könnte man sie nennen, zu ihnen zählen. Esssucht, Trinksucht. Entartet nämlich Essen und Trinken zur Sucht, dann ist hier bereits ein drängendes, unwiderstehliches Verlangen wirkmächtig, welches ein Wohlbefinden, einen Zustand gehobener Stimmung verschaffen soll. Noch deutlicher gehört zu diesen Erscheinungsformen die Sucht nach bzw. die psychische Abhängigkeit von Alkohol, Tabak, Kaffee, Tee wäre ebenfalls zu nennen. Ebenso das süchtige Streben nach Rauschmitteln wie Opium, Morphium, Heroin, Kokain, Medikamenten, die Barbiturate und Opiumderivate enthalten. Die Trunksucht, die auch hierzu zählt, ich erwähnte Alkohol, gehört ebenfalls zu den psychischen Suchtformen, zu den psychisch bedingten Suchtformen, weil ja eine seelische Abhängigkeit sehr häufig zu beobachten ist. Die Erfahrung lehrt, dass es zahlreiche Patienten gibt, die im Krankheits- und Heilungsprozess vieler Mittel bedürfen, auch opiumhaltige Mittel bedürfen oder ähnliche Mittel bedürfen, ohne süchtig zu werden, selbst nach monatelanger Verabreichung therapeutischer Dosen. Aus welchen Gründen andere einem Medikament oder einem Rauschmittel in süchtiger Weise verfallen, ist eine Frage, die unter Gesichtspunkten von Medizin und Chemie allein nicht beantwortet werden kann. Warum nicht? Weil der ganze Mensch mit seinen seelischen und leiblichen Prozessen gesehen werden muss. Wenn das geschieht, kann so eine Frage schon eher beantwortet werden. Dann gibt es weitere Erscheinungsformen von Süchten. Also werden leibliche, psychisch bedingte Suchtformen, vorwiegend leiblich bedingte Suchtformen, dann könnten wir solche nennen, die als geistig bezeichnet werden dürfen oder eher dem geistigen Bereich zugeordnet werden können. Wenngleich mit materiellen Dingen umgegangen wird. Zu ihnen zählen Erwerbssucht, eine echte Suchtform, die eher geistig als geistig inauguriert bezeichnet werden darf. Wenngleich bei der Erwerbssucht mit materiellen Dingen umgegangen wird. Habsucht, eine echte Sucht. Dann haben wir die Geltungssucht, die Machtsucht. Wir kennen die Ruhmsucht, Prahlsucht, Kritiksucht, aber auch Geschwindigkeitssucht, eine eher moderne Form der Sucht und ähnliche Formen, die insgesamt ein Ausdruck der geistig-seelischen Verfassung des Menschen sind. Wir kennen auch die Streitsucht, kann zu echter Sucht entarten. Man kennt Menschen, die in vielen Situationen geradezu den Streit suchen, den Streit süchtig sind, wie andere, die habsüchtig sind und die dann versuchen, in der Gesellschaft auch noch zur Geltung zu kommen, sodass sich Habsucht und Geltungssucht häufig verbünden. Und wenn es heißt irgendwo, ich habe die Ehre, müsste es vielleicht deutlicher und richtiger heißen, ich ehre die habe. Wir können insgesamt sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Mensch heute von den verschiedenartigsten Süchten bedroht ist. Bei aller Unterschiedlichkeit einzelner Suchtformen, wir haben ja bisher jetzt die Unterschiede versucht herauszuheben, ein wenig grob, aber immerhin schon in die Tiefe gehend. So müssen wir ja auch die Frage stellen, was allen Formen gemeinsam ist. Bei aller Unterschiedlichkeit einzelner Suchtformen kommen sämtliche in einem Punkt überein. Süchte sind Signale. Signale, die einen Notstand in dem Entfaltungsprozess des Menschen anzeigen. Konkret besagt das, es handelt sich um Phänomene, die eine seelische Not des Menschen im Lebensprozess anzeigen, in seinem Entfaltungsprozess. Wir können auch oft sagen, im Prozess des Mannwerdens oder Frauwerdens anzeigen. Es ist wichtig, dass wir diesen Gedanken ganz deutlich ins Auge fassen. Süchte sind Signale. Und es kommt auch eben darauf an, die Signale erstens wahrzunehmen und zweitens zu deuten, den Symbolgehalt der Signale zu erfassen. Und aus dem Besagten können wir schon sehen, es gibt subtile und weniger subtile Suchtformen. Subtile Suchtformen sind solche, die weniger leibnah erscheinen, wenn zum Beispiel mit materiellen Gütern umgegangen wird oder wenn bei der Geltungssucht die eigene Person unter Missachtung menschlicher Rücksichten in das Zentrum des Agierens und Reagierens bestellt wird. Da sehen wir ja oft, dass die Ich-Sucht, dass Menschen von der Ich-Sucht befallen sind. Das wird von Mitmenschen aber irgendwie gemerkt. Nach einer Zeit. Ein Merkmal dieser Suchtform besteht darin, dass die von der Sucht Befallenen ihren Zustand selbst kaum wahrnehmen. Meistens nicht. Umso mehr wird das exzessive Streben von den Mitmenschen als störend empfunden. Die Mitmenschen, die zunächst Verwunderung und dann schließlich ablehnende Haltung zeigen. Das ist eine Art Teufelskreis. Die Symptome werden ja gesetzt, um die Kommunikationsnot zu überwinden. Und die Sucht führt dann immer stärker in die Isolation hinein. Man kann auch sagen, in die Ich-Isolation hinein. Wir haben ja gesagt zu Beginn, in jeder Sucht steckt eine Sehnsucht und wir können auch hinzufügen, jeder Sucht steckt Ich-Sucht. Die Süchtigen selbst merken gewöhnlich nicht, dass sie durch ihr eigenes suchtartiges Agieren und Reagieren Anlässe zu zahlreichen Konflikten und Irritationen bieten, die sie dann doch den anderen Mitmenschen projektiv anlasten. Eine Besonderheit der leibnahen Suchtformen besteht darin, zum Beispiel auch Alkoholismus, dass sich die Betroffenen ihres oft erbarmungswürdigen Zustandes schmerzhaft bewusst werden, ohne jedoch die Möglichkeit und die Kraft aufzubringen, sich aus den Fesseln der Sucht zu befreien. Da gibt es andere Suchtformen, wo die Sucht gar nicht als solche verspürt wird. Und daher kommen wir jetzt gezielt zu der Frage, welche sind denn die Merkmale der Sucht? Welches ist der Grund- und Leitgedanke, der für das Verständnis der in der Sucht Geratenen zu beachten ist? Wir wollen diese Frage in 5 Punkten versuchen zu beantworten. Bevor wir das tun, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir ein paar Klänge Musik hören.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute setzen wir unsere Reihe zum Thema Sucht und Suchtgefahr fort mit Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Wir sind heute im zweiten Teil und beschäftigen uns mit den Merkmalen der Sucht. Nach einem Rückblick auf die vergangene Sendung sprach Professor Balkenohl im ersten Teil seiner Ausführungen darüber, dass Suchtphänomene eben nicht nur Drogen im engeren Sinne den Drogenkonsum betreffen, sondern dass es ein sehr komplexes Phänomen ist. Es gibt leibliche, seelische und geistige Suchtphänomene, in die man unterscheiden kann, wenn man sich diesen Phänomenen zuwendet. Da gibt es durchaus Unterschiede, aber eines ist doch allen Suchtformen gemeinsam. Sie sind nämlich Signale, die einen seelischen Notstand signalisieren, anzeigen, einen Notstand im Entfaltungsprozess des Menschen. Es gibt subtile und weniger subtile Formen von Sucht und die subtilen sind meistens weniger leibnah. Am Beispiel der Ich-Sucht hat das Professor Balkenohl erläutert. Der Zustand wird dann meist von demjenigen selbst kaum wahrgenommen, umso mehr fällt es den Mitmenschen auf. Es beginnt sie zu stören bis hin dann zur Ablehnung und da öffnet sich ein Teufelskreis. Das heißt, die Sucht, die ja eigentlich die Beziehung sucht, torpediert diese wiederum und gerät so selbst in die Isolation. Professor Balkenohl nannte es pointiert die Ich-Solation. Dann gibt es die weniger subtilen, die auffälligen Formen, das sind die meist die leibnahen, wie etwa im Alkoholismus, Formen der Sucht. Und da ist dann bei den Betroffenen sehr wohl oft ein Bewusstsein darum, dass es hier ein ernstes Problem gibt. In selteneren Fällen gibt es dieses Bewusstsein auch nicht. Oft ist es so und die Betroffenen sind sich auch darüber im Klaren, dass sie offensichtlich sie bemerken, dass sie diesem Teufelskreis der Sucht selbst kaum entrinnen können aus eigener Kraft. Was nun sind die Merkmale der Sucht? Darüber wird Professor Balkenohl nun im zweiten Teil seiner Ausführungen sprechen. Bitte, Professor Balkenohl.
Ja, danke schön, Herr Donis. Wir sprachen schon von den Merkmalen der Sucht. Und wir haben 5 Grund- und Leitgedanken, die für das Verständnis der in Sucht geratenen zu beachten sind. Erstens, alles, was dem personalsozialen Reifungsprozess des Menschen dient, kann in süchtiger, das heißt in exzessiver Form, erstrebt und daher missbraucht werden. Ich wiederhole, alles, was dem personalsozialen Reifungsprozess des Menschen dient, kann in süchtiger, das heißt in exzessiver Form, erstrebt und daher missbraucht werden. Ich sagte alles und meine auch alles. Zweitens, bei den zahlreichen Formen der Sucht hat der Mensch meistens schon früh sehr viel an personaler Zuwendung entbehrt. Ich wiederhole, bei den zahlreichen Formen der Sucht hat der Mensch schon früh viel an personaler Zuwendung entbehrt. Drittens, durch süchtiges Streben wird kompensatorisch der Versuch unternommen, das Entbehrte nachzuholen. Ich sage es noch einmal, durch süchtiges Streben wird kompensatorisch der Versuch unternommen, das Entbehrte nachzuholen. Viertens, der Süchtige versucht stets, ein Vielfaches von dem, was er entbehrt hat, nachzuholen. Es ist also nicht so, dass er das gleiche Maß versucht nachzuholen, was er entbehrt hat. Immer ein Vielfaches. Ich wiederhole, der Süchtige versucht stets, ein Vielfaches von dem, was er entbehrt hat, nachzuholen. Und fünftens, schließlich, in der Sucht versucht der Mensch mit falschen Mitteln das Defizit aufzuholen. Und so gerät er immer tiefer in die Notsituation hinein. Die Sucht nimmt also immer stärkere Formen an. Ich wiederhole auch diesen Punkt, den fünften, den letzten Punkt. In der Sucht versucht der Mensch mit falschen Mitteln das Defizit aufzuholen. So gerät er immer tiefer in die Notsituation hinein. Und die Sucht nimmt immer stärkere Formen an. Die wichtigste Frage für das Verständnis, insbesondere für die Hilfeleistung, die Therapie in umfassendem Sinne bei süchtigen Menschen, lautet daher, und jetzt kommt ein Kernsatz, ein wichtiger Satz, der über unserer ganzen Abhandlung steht. Er lautet daher: Welche Defizite zeigen die Erscheinungsformen an? Was hat der Mensch im Lebensprozess entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, der eigentliche Kernsatz der gesamten Suchtproblematik. Ich wiederhole ihn daher noch einmal. Welche Defizite zeigen die Erscheinungsformen an? Was hat der Mensch im Lebensprozess entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Ich sitze hier vor meiner Bücherwand, habe ein paar Meter Fachliteratur zum Thema Sucht. In dieser Weise, wie ich Ihnen das gerade dargelegt habe, die fünf Punkte und dann die zentrale Frage. So kann das hier mal absehen von den Veröffentlichungen, die ich versucht habe zu machen, so noch nicht in der Literatur drin. Diese Gedanken beabsichtige ich in einer Broschüre dazu tun, die ich dann im Radio Horeb auch vorstellen werde. Ich sage den Kernsatz noch einmal, den wichtigsten Satz. Er lautet: Welche Defizite zeigen die Erscheinungsformen an? Was hat der Mensch im Lebensprozess entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Und dabei sind wir schon bei den Ursprüngen und den Zielen süchtigen Strebens. So sehr die Phänomene, die Erscheinungsformen der Süchte an den Tag treten, auch die Betroffenen und die Mitmenschen beunruhigen, oft in Angst und Verzweiflung versetzen, so sehr sind die Ursprünge und Ziele der Süchte verborgen. Aber gerade heute, bei der enormen Zunahme der Süchte und gleichzeitig der menschlichen Not, gilt es, die Ursprünge und Ziele süchtigen Strebens zu erforschen, um helfen zu können. Darum geht es. Um Hilfe leisten zu können. Wer süchtig geworden ist, wer also in exzessiver Weise etwas sucht, hat allzu viele verborgene, oft unbewusste Gründe, dies zu tun. Es ist ihm vieles von dem, was er im Reifungsprozess brauchte, nicht gegeben worden. Konkret heißt das: berechtigte Erwartungen und Forderungen nach personengemäßer Hilfe sind im Lebensprozess des Menschen nicht erfüllt worden. Später zeigt sich dann in der Kompensation der Versuch, den Mangel an personalsozialen Relationen auszugleichen. Im Grunde zeigen alle Suchtformen ein Defizit in den menschlichen Begegnungen und Beziehungen an. Denn an jedes Geben und Nehmen im Reifungsprozess des Menschen vollzieht sich in Kontakten, also in Begegnungen und Beziehungen, in mitmenschlichen Bindungen, beim Zurückforschen bis hin zu den personalen Ur- und Grunddaten und bis hin zu den Grundgestalten des menschlichen Lebens, zeigt sich schließlich, dass Behinderungen und Verkürzungen in den urmenschlichen Bindungen später durch süchtiges Verhalten signalisiert werden können. Ich sage, signalisiert werden können. Trotz vieler umfangreicher Bemühungen heute. Es gibt viel Literatur zu dem Thema. Trotz dieser vielen und den umfangreichen Bemühungen heute, die Verlaufsformen und Ursachen süchtigen Streben zu erforschen, bleiben die tieferen Ursprünge und Ziele der Süchte immer noch weitestgehend verborgen. Wer süchtig geworden ist, wer also, so können wir jetzt schon sagen, wer in exzessiver und die Mitmenschen höchst belastender Weise auf der Suche ist, ohne zu wissen, was er letztlich sucht, hat allzu viele verborgene Gründe dazu, die ihm weder selbst noch der Umwelt bekannt sind. Hier ist das Unbewusste die Quelle der treibenden seelischen Kräfte. Wenn nämlich die notwendigen Voraussetzungen und Bedingungen für die störungsfreie Entfaltung der Person bitte nicht gegeben sind, gerät das Unbewusste und damit der personale Mittenbereich des Menschen in geheime Aufruhr und zeigt dem Sehenden eben durch die Symptome die Reifungsverzüge an. Und wir haben schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Sucht mit der Kommunikation des Menschen, mit den Begegnungen und Beziehungen im Zusammenhang zu sehen ist. Die Sucht ist ein Symptom von Kommunikationsnot. Im Werde- und Reifungsprozess des Menschen gibt es berechtigte Erwartungen und Forderungen, insbesondere auch nach personengemäßer Zuwendung, nach Liebe, Hilfe, die rechtzeitig erfüllt werden müssen. Defizite in diesen Prozessen der urmenschlichen Kommunikation, in den menschlichen Begegnungen und Beziehungen, führen in späterem Leben zu zahlreichen Kompensationsversuchen, wozu sämtliche Erscheinungsformen der Süchte zählen. Sicherlich gibt es eine Anzahl namentlich junger Menschen, welche Suchtmittel ausprobieren und nicht süchtig werden. Da gibt es aber auch jene Gruppen, die über Einstiegsdrogen oder aufgrund anderer äußerer Anreize zu Dauerkonsumenten werden, die wegen ihrer personal-sozialen Defizite, und zwar in den Kommunikationsprozessen, zu Drogenabhängigkeit oder zu anderen Suchtformen disponiert sind. Der Mangel an humaner Bindungsfähigkeit, eine erhebliche Ausfallerscheinung im Reifungsprozess, führt dann zur Sucht und zeigt an, dass die Beziehungen zu Mitmenschen zunehmend geschwächt bzw. aufgehoben sind, bis hin zum Verlust sozialer Bezüge mit den Begleiterscheinungen seelischer Rückentwicklung, zum Beispiel im Alkoholismus oder bei der Suche nach anderen Drogen. Ich habe das beobachten können während meiner Zeit, als ich noch Heimleiter in ganz jungen Jahren, noch Heimleiter am Heim, wenn ich sesshaft war, viel mit Drogenproblemen zu tun hatte. vieler Menschen. Unter solchen Gesichtspunkten betrachtet, handelt es sich bei den Süchtigen auch um Fluchterscheinungen vor der Wirklichkeit. Als Flucht vor den personalen und sozialen Anforderungen des Lebens, denen der Mensch nicht gewachsen ist. Weil die frühen Sozialerfahrungen, die ersten Kommunikationsphasen eben krisenhaft verlaufen sind. Und zum Beispiel konnte man und kann man immer wieder bei tieferem Nachfragen und tieferen Nachsehen feststellen, die Reaktion auf solche Entfaltungsverzüge ist folgende. Immer, wenn der Mensch in den Prozessen der Kommunikation, in dem personalen und sozialen Miteinander gefordert und angefordert wird, empfindet er diese Vorgänge als belastend, als unerträglich und flüchtet in die Selbstisolation des Rausches, der Sucht zum Beispiel. Somit ist Sucht als Mangelsyndrom zu verstehen, das den Mangel an gelungenen Kontakten, an Begegnungen und Beziehungen anzeigt. Es zeigt sich, dass in der Sucht eine extreme Kommunikationsnot des Menschen signifikant wird. Er ist also ich gefangen. Zu Beginn hatten wir gesagt, in jeder Sucht steckt eine Sehnsucht, ganz ohne Zweifel. Wir können aber auch sagen, jetzt, jede Sucht ist auch eine Ich-Sucht. Wie sehr süchtig gewordene Menschen sich in einer ausweglosen Situation befinden, machen die verzweifelten Versuche deutlich, durch Suchtmittel die Not der Vereinsamung, der Verzweiflung und Angst zusammen mit Leidensgenossen zu überwinden, während eben durch den Missbrauch der Mittel die Reste menschlicher Begegnungen und Beziehungen weiterhin geschwächt bzw. aufgehoben werden. Die erstrebten Heilmittel erweisen sich daher nicht als Hilfe, sondern führen noch tiefer in die Not und in die Vereinsamung. Daher müssen wir auch noch der Frage nachgehen, vertiefen, nach dem Anforderungsgehalt im süchtigen Streben. Vorher noch ein paar Klänge Musik.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute mit dem zweiten Teil unserer Reihe zum Thema Sucht und Suchtgefahr. Unser Referent ist Professor Dr. Manfred Balkenol von der Universität Osnabrück. Im zweiten Teil seines Vortrags heute zum Thema der Merkmale der Sucht hat er zunächst 5 wesentliche Punkte genannt, die diese Merkmale der Sucht zunächst eingrenzen. Zunächst erstens, es ist alles, was dem Menschen dient. Und zwar wirklich alles, was dem personalsozialen Reifungsprozess des Menschen dient. All das kann auch exzessiv erstrebt und damit missbraucht werden. Des Weiteren hat der Mensch bei den zahlreichen Formen der Sucht schon früh viel an personaler Zuwendung entbehrt und durch dieses süchtige Streben wird dann kompensatorisch versucht, dieses Entbehrte nachzuholen. Der Süchtige versucht daher stets, ein Vielfaches von dem, was er entbehrt, nachzuholen. Deswegen ein Vielfaches. Es kann also durch die Sucht, durch das Suchtverhalten eben nicht erreicht werden, was versucht wird nachzuholen. Daher ein versucht er stets ein Vielfaches von dem, was er entbehrt hat, nachzuholen. Und in der Sucht versucht der Mensch das Defizit mit den falschen Mitteln, das Entbehrte aufzuholen. Und deswegen steigert sich diese Sucht. Daher lautet die wichtigste Frage, welche Defizite zeigen denn nun die Erscheinungsformen der Sucht an? Was hat der Mensch entbehrt? Klammer auf Ursprung, Klammer zu. Und wie kann es nachgeholt werden? Klammer auf Ziel, Klammer zu. Also die Frage nach dem Ursprung und dem Ziel des süchtigen Strebens liegt darin. Und ja, sowohl Ursprung als auch Ziel sind beide verborgen. Durch die Symptome wird lediglich etwas angezeigt, nämlich die Kommunikationsnot des Menschen, dass offensichtlich die Forderungen im Reifungsprozess, etwa die Forderungen nach Zuwendung, nach Liebe, nicht rechtzeitig erfüllt werden konnten. Und wenn da Defizite waren, dann werden sie versucht, durch die Sucht zu kompensieren. In dieser extremen Kommunikationsnot bleibt der Mensch eben dann im Ich gefangen und es gibt kaum eine Möglichkeit, wie er aus sich wieder in eine gesunde Kommunikation hineinkommen kann, beziehungsweise wie ihm von außen begegnet werden kann. Wenn er gefordert ist, empfindet er diese Vorgänge der Forderung als belastend. Und daher stellt sich jetzt die Frage im letzten Teil des Vortrags von Professor Balkenhol nach dem Anforderungsgehalt im süchtigen Streben.
Ja, danke schön. Genau, das ist der Punkt. Mit diesen Hinweisen rückt nämlich ein weiterer, oft unterschätzter Gesichtspunkt ins Licht, nämlich der indirekte Anforderungs- und Fragegehalt in jedem süchtigen Streben. Wir hatten hier die Frage schon gestellt. Was hat der Mensch entbehrt und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Da sich der Süchtige in einem Zustand verminderter Kommunikationsfähigkeit befindet, in einer Engpasssituation also, geht das unbewusste Streben dahin, die personalsoziale Notsituation zu überwinden und zu einer gelungenen, angstfreien Lebensführung zu gelangen. Und dieses Streben lässt den Menschen dann zum Suchtmittel greifen, das aber nur vorübergehend in sehr begrenzter Weise einen Zustand von Euphorie hervorrufen, letztlich aber weder Glück noch Erfüllung, keineswegs aber eine Normalisierung der Kommunikation bieten kann. Wenngleich hier die alarmierenden negativen Symptome süchtigen Strebens in ein deutlicheres Licht rücken, wird aber auch, ich sage einmal so, der positive Gehalt der Sucht einsichtig. Im Suchtgeschehen fordert der Betroffene indirekt Hilfe im Prozess des Werdens und Reifens an. Und da die Ausfälle letztlich als Defizite in den Beziehungen zu den genannten Grundgestalten sich erweisen, handelt es sich beim süchtigen Streben vor allem um indirektes Fragen eben nach solchen primären Beziehungspersonen und als Fragen die Kommunikation zu ordnen. Durch ein Zurückführen der Erscheinungsformen von Süchten, auch oft bis hin zu den frühen Beziehungspersonen im Lebensprozess, wird deutlich, dass Behinderungen und Verkürzungen von urmenschlichen Bindungen im späteren Leben signalisiert werden können. Insbesondere durch das Suchtgeschehen. Der Mensch sucht die Entbehrungen in exzessiver, in ungeordneter Weise nachzuholen. Das müssen wir sehen. Wir müssen insofern den positiven Gehalt der Sucht zu Gesicht bekommen. Was nämlich der Betroffene in dem Prozess der Sucht erstrebt, was er anfordert, welche Hilfe er in dem Prozess der Kommunikation anfordert. Das süchtige Geschehen sozusagen als Hilferuf zu verstehen. Wenn der Mensch um Hilfe ruft, ist es ja nicht sinnvoll, ihm das Hilferufen abzugewöhnen, sondern es ist sinnvoll, ihn aus der bedrohlichen Situation herauszuholen, damit das Auge dafür geschärft wird, damit der Sinn dafür deutlich wird, dass es insofern auch einen positiven Gehalt der Sucht gibt. Das ist wichtig, liebe Hörerinnen und Hörer, das zu sehen. Dann werden wir beim nächsten Mal noch der Frage nachgehen, die Frage nach der Sucht und der Religion und auch die Frage nach der Therapie und der Prophylaxe erneut stellen. Für heute bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute wieder mit Professor Dr. Manfred Balkenhol von der Universität Osnabrück und seiner Reihe zum Thema Sucht und Suchtgefahr. Heute ging es um die Merkmale der Sucht. Herzlichen Dank, Professor Balkenhol, für Ihre Ausführungen. Eine erste Anruferin hat uns bereits erreicht. Grüß Gott.
Ja, hallo.
Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
Ja, ich habe eine Frage. Ich habe jetzt die Sendung gehört und nicht ganz. Ich habe zu spät eingeschaltet und ich bin selbst betroffen. Ne? Ich bin Alkoholikerin und seit 20 Jahren trocken. Aber Hannes Sohn, der auch betroffen ist, ist halt nicht ganz trocken. Hat zwar schon eine Kur gemacht, und aber es klappt nicht so ganz. Und ich habe das Ganze gehört jetzt und das leuchtet mir auch in, dass mit der Kommunikationsschwierigkeiten und alles und dass du etwas, was gefehlt hat, vielleicht in früheren Jahren, bewusst oder unbewusst, das leuchtet mir schon alles ein. Aber wie kann man das jetzt beheben? Und das Ganze ist schon ein bisschen viel gewesen, wie das auf einmal mitzukriegen. Normal tue ich alles mitschneiden. Anhand hat es aber heute nicht mitgeschnitten, dass ich das nochmal anhören kann. Ja. Weil man da ist schriftliches Kriegen.
Danke zunächst mal für Ihre Frage, ja, Professor Balkenhol. Vielleicht gehen wir erstmal auf die Frage ein der Hörerin, wie man jetzt da rankommt, wie diese Behebungsversuche ausschauen könnten.
Ja, liebe Hörerin, Sie sind ja auf dem besten Weg. Wenn Sie 20 Jahre lang trocken sind, dann ist das ja auch eine gewaltige Anstrengung, die Sie unternommen haben, und zwar mit Erfolg. Und wenn Ihr Sohn ebenfalls auf dem Wege ist, dann ist das ja auch doch schon ein ganz großer Erfolg. Und so einen großen Erfolg, den Sie ja bereits schon haben, der lässt ja hoffen, dass ja auch das, was noch ergänzt werden kann, ja auch gelingen darf. Und es wird auch gelingen. Davon bin ich überzeugt, wie ich das so gehört habe.
Ja.
Denn das Allermeiste haben Sie davon hinter sich.
Der Sohn hat große Kommunikationsschwierigkeiten. Er redet nicht viel.
Ja.
Also,
ja, dann wäre das ja ein Punkt, wo man ansetzen könnte, nicht?
Ja.
Wo also auch weiterhin das Auge drauf gerichtet werden sollte. Das stabilisiert ja doch das Ganze, die Kommunikation stabilisiert.
Ja, das ist halt in der Ehe, klappt das nicht so. Und dann sucht er immer seine alte Freunde für sich.
Ja.
Ne? Und die, das ist eben nicht so das Optimale.
Ja.
Das sind ja die ehemalige Saufkumpane.
Ja, ja, sicherlich so. Lieber, da muss sorgfältig geachtet. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber wenn Sie, ich möchte aber doch wohl sagen, wenn ich das so höre, dass Sie auf dem besten Wege sind. Das sind doch auch Situationen, die längst nicht überall so positiv verlaufen sind wie bei Ihnen. Muss ich davon sagen.
Danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Gottes Segen. Noch etwas zu der Frage der Hörerin. Natürlich, ich werde es am Ende der Sendung noch einmal sagen, wird es auch von dieser Sendung einen CD-Mitschnitt geben. Sie können sich den dann gern bei unserem CD-Dienst bestellen. Wie das geht, das sage ich gleich an. Am Ende der Sendung. Zuvor haben wir noch eine weitere Anruferin. Es ist Frau Dold. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich danke Ihnen, Herr Professor, herzlich. Ich war selber Jugendfürsorgerin und habe viel erlebt mit Jugendlichen. Was ich meine ist, dass man viel früher mit den Jugendlichen über diese Dinge sprechen müsste. Die Vereinsamung, die Sehnsucht, die hinter der Sucht steht, die zieht sich oft darin, dass die Jugendlichen abends irgendwo hingehen, wo sie andere treffen. Und da müssten Menschen hinein, die Bescheid wissen.
Ja.
Da müssen Vorträge angeboten werden.
So ist es.
Ja. Und es muss über die Dinge gesprochen werden.
Ja. Ja, so ist es. Das muss persönliche Beziehungen zu den einzelnen Jugendlichen hergestellt werden. Nun, dass ja auch die Jugendlichen, dass sie das Bewusstsein haben, dass sie mit ihren Schwierigkeiten und Nöten kommen können und dass sie sich öffnen können, das muss erreicht werden. Ganz sicherlich, da bin ich genau Ihrer Auffassung.
Also
in die Richtung hinein muss gearbeitet werden.
Könnte man ja eigentlich auch, wenn man jetzt Ihre Worte hört, ein bisschen weiterdenken und vielleicht vermuten, dass auch hinter diesem, sagen wir, exzessiven, auch gemeinschaftlichen Trinken, gerade von Jugendlichen, aber ja auch von Erwachsenen, das ja auch immer in einer sehr gemeinschaftlichen, fast rituell gemeinschaftlichen Form passiert, auch sich dieses Kommunikationsstreben verbirgt.
Ja, ja, ja. Ganz ohne Zweifel.
Also praktisch ein Kommunikationsversuch der Ich-Isolierten, wenn man es mit ihr...
Ja, um aus der Isolation herauszukommen.
Mhm.
Und häufig ist es so, dass viele junge Leute dann eben aus der Situation, aus der Isolation nicht herauskommen.
Mhm.
In der Isolation befangen bleiben. Das ist leider die Gefahr. Und darum müsste, was die Hörerin sehr richtig sagt, die Hilfe angeboten werden.
Mhm.
Da sind wir noch ein ganz Stück entfernt, dass wir das nun wirklich überall hinkriegen.
Und dass man wirklich vielleicht auch sagen muss, dass man den Blick auch dafür schärft oder sensibel wird, sich ein Sensorium dafür schafft, zu erkennen, wann etwas tatsächlich zur Sucht wird. Also dass es hier nicht um eine Abschlussfeier geht oder so,
ja,
etwas,
eben.
Sondern dass es wirklich offen,
ja,
wenn so etwas dann wirklich zur Sucht wird.
Ja, sehr, sehr richtig, was Sie da sagen.
Wir sind gespannt auf das nächste Mal, wie es weitergeht. Heute in 2 Wochen wird das der Fall sein. Danke, Professor Balkenoll, dass Sie heute Abend hier wieder uns in dieses Thema so hingeführt haben, in diese ganze doch sehr schwierige Problematik, die auch sehr aktuell ist in unseren Tagen. Danke für heute, einen schönen Abend, alles Gute nach Osnabrück. Auf Wiederhören, Professor Balkenoll.
Ich bedanke mich meinerseits, auf Wiederhören.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Professor Balkenoll deutete es bereits an, es wird von dieser Sendung auch eine Broschüre geben. Wann genau das sein wird, das ist noch nicht ganz klar, aber natürlich, sobald das soweit ist, werden wir darüber berichten und sicher hier auch in der Credo-Sendung. Wenn Sie sich für die Publikationen von Professor Balkenoll interessieren, dann können Sie das bei unserem Hörerservice erfragen bzw. gleich auf unserer Homepage in Erfahrung bringen, horeb.org. Unter anderem finden Sie da auch einen Hinweis auf das in Kürze im Bonifatius Verlag erscheinende Handbuch des Lebensschutzes mit Beiträgen vieler renommierter Akademiker, aber auch Menschen aus der Praxis, aus Lebensschutz- und Lebensrechtsorganisationen. Im Bonifatius Verlag wird das in Kürze erscheinen, das Handbuch des Lebensschutzes, und die näheren Angaben dazu, wie gesagt, im Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage horeb.org. Eine CD, ich habe es angekündigt, gibt es natürlich wie immer auch von dieser Sendung. Bestellen können Sie die telefonisch unter der 0700 7525 7525. 0720 bei unserem CD-Dienst 0700 7525 7520. Ihnen alles Gute und Gottes Segen, Ihr Gregor Dornis.